ARD Sounds.
Es klingt fast wie ein Albtraum. Während man schläft, in Atemnot zu geraten, nicht mehr genügend Luft zu bekommen, keine Atemzüge mehr, auch kein Schnarchen, sondern 10 Sekunden, eine Minute, bis zu 2 Minuten Atemstillstand. Und das die ganze Nacht lang, mehrmals pro Stunde und oft ohne, dass man es selbst bemerkt. Schlafapnoe ist das und Schlafapnoe ist gefährlich. Doch es gibt mehrere Mittel und Wege, um den schlummernden Körper auszutricksen. Und darum geht's heute hier bei uns, um Schlafapnoe und technische Tricks dagegen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer aus dem IQ-Team und ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Veronika Bräse aus dem IQ-Team bei mir ist. Hallo Vero.
Hallo Franzi.
Du hast dich ja mit dem Thema Schlafapnoe und was man dagegen tun kann beschäftigt, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass die Atmung aussetzt? Weil Atmung an sich, das ist ja ein Reflex, der hört ja nicht einfach so auf.
Dieser Reflex, der ist schon auch da, aber bei den Betroffenen ist es so, dass nachts dann die Muskulatur im Rachenraum einfach schlaff wird. Die Atemwege, die verengen sich, die gehen ganz zu und das Ganze nennt man obstruktive Schlafapnoe. Also es ist die häufigste Form. Es gibt auch noch eine andere Form, nämlich die zentrale Schlafapnoe und da liegt es nicht an den Atemwegen, sondern da liegt es am Gehirn. Das sendet nämlich vorübergehend zu wenige Signale aus, aber das ist eher selten. Also meist liegt es einfach an der schlaffen Muskulatur im Rachen. Und das führt einerseits zum Schnarchen, aber auch zu den Atemaussetzern. Und man muss auch bedenken, also nicht jeder Mensch, der jetzt schnarcht, der hat auch automatisch diese Atemaussetzer.
Aber ja genau, was ist denn dann der Unterschied zwischen jemandem, ja, der oder die schnarcht und einem Menschen mit Schlafapnoe, der grundsätzlich auch schnarcht? Also wo hört das Schnarchen auf und wo fängt die Apnoe an?
Ja genau, Schnarchen tun nämlich alle. Und das Schnarchen allein, das ist einfach nur lästig. Und bei der Schlafapnoe, weil eben da die Atmung aussetzt für ein paar Sekunden, manchmal auch für 1 bis 2 Minuten, dann fehlt dem Körper Sauerstoff und der Körper gerät natürlich dann in Stress und in Panik. Und manche Betroffene, die haben sogar mehrere hundert solcher Atemaussetzer pro Nacht.
Und was bei einem solchen Atemaussetzer passiert, was bei der Schlafapnoe im Rachen passiert, das haben wir jetzt kurz für euch zusammengetragen.
Im Schlaf entspannt sich der ganze Körper und mit ihm die Muskulatur im Rachen. Wenn beim Atmen die Luft über Zunge und Gaumensegel streicht, beginnen sie zu vibrieren. Es kommt zum Schnarchen. Entspannen sich die Muskeln von Gaumensegel, Rachenwand und Zunge übermäßig stark, fällt der vordere Teil des Rachens mit dem weichen Gaumen und dem Gaumenzäpfchen auf die Hinterwand des Rachens. Und wenn der Zungengrund zu weit nach hinten rutscht, versperrt er den Luftweg. Bei Schlafapnoe schließt sich der Rachen komplett und der Luftstrom bricht ab. Es gelangt kein Sauerstoff mehr in die Lunge, obwohl die Atemmuskeln an Brust und Bauch weiterhin versuchen, Luft zu holen. Die Folge? Der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt gefährlich ab. Der Kohlendioxidwert steigt an. Nun schlägt das Gehirn Alarm, weil es einen Notstand registriert. Es gibt den Impuls an die Nebenniere, Stresshormone wie Adrenalin auszuschütten. Der Blutdruck schießt in die Höhe. Und dann, endlich, folgt die lebensrettende Weckaktion, die Betroffene aber nicht bewusst wahrnehmen. Durch den Schock der Atemnot spannt sich die Rachenmuskulatur abrupt wieder an. Die Atemwege öffnen sich mit einem explosionsartigen Schnauf- oder Röchelgeräusch. Der Körper tankt Sauerstoff auf. Sobald die Person wieder schläft, entspannt sich die Muskulatur erneut und der Kreislauf beginnt von vorne, teilweise mit mehr als 30 Atemaussetzern pro Stunde.
Also bei der Schlafapnoe wird ja der Schlaf tatsächlich immer wieder auch unterbrochen durch den Atemstillstand. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Qualität des Schlafs? Weil es klingt jetzt nicht nach einer geruhsamen Nacht.
Gar nicht. Also da fehlen ganz wichtige Tiefschlafphasen. Es fehlen auch die Traumphasen. Und Menschen mit Apnoe, die wachen in der Früh gerädert auf. Und der Schlaf ist aber so wichtig, also um zum Beispiel das Gehirn in der Nacht aufzuräumen. Und tagsüber ist man dann einfach müde. Die Konzentrationsfähigkeit leidet. Man ist gereizt, genervt, erschöpft und ja auch irgendwie ganz unruhig. Und manche haben sogar depressive Verstimmungen. Und eine ganz gefährliche Folge ist auch dieser Sekundenschlaf beim Autofahren, wenn man da mal kurz einnickt. Und natürlich, wenn man so schlecht schläft, auch die körperliche Fitness leidet natürlich mit der Zeit. Und der Blutdruck geht hoch. Und damit hat man ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall. Und das alles, weil das Gehirn nachts immer wieder einen Weckruf auslöst, wenn eben nicht genug Sauerstoff kommt.
Welche Faktoren erhöhen denn das Risiko an Schlafapnoe? Also für welche Menschen ist es wahrscheinlicher, an Schlafapnoe zu leiden als für andere?
Also Männer sind öfter betroffen als Frauen. Jeder dritte Mann und jede zehnte Frau in Deutschland, die haben Schlafapnoe. Ein Risikofaktor, ein ganz großer, ist das Übergewicht, das Fettgewebe. Das hat man auch im Halsbereich und das kann die Atemwege verengen. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Je älter man ist, desto mehr lässt die Spannkraft nach. Deshalb haben auch Frauen meistens erst nach den Wechseljahren dieses Problem. Was sich auch ungünstig auswirkt, ist das Rauchen, weil der Rauch die Atemwege reizt und dann die Schleimhäute anschwellen lässt. Und auch da geht dann eben der Rachen zu und wird enger. Außerdem gibt es noch ein Problem mit Alkohol, weil Alkohol die Muskulatur zusätzlich entspannt und dann können eben die Atemwege in der Nacht noch leichter zusammenfallen. Und Alkohol hat noch einen Effekt, nämlich der dämpft die natürliche Weckreaktion des Gehirns. Das heißt also, unter Alkoholeinfluss, da sind diese Atemaussetzer länger und das kann natürlich dann auch gefährlich werden. Und es gibt aber auch Betroffene, ja, die gar keinen Alkohol trinken, die auch kein Übergewicht haben und die jung sind, also die alle diese Risikofaktoren eigentlich nicht haben. Und du ahnst es, da gibt es auch noch andere Gründe für Schlafapnoe. Zum Beispiel, wenn man einen sehr kleinen Unterkiefer hat, das kann die Atmung erschweren. Oder wenn man sehr große Mandeln hat, auch das kann sich ungünstig auswirken.
Es gibt ja Mittel und Wege gegen die Schlafapnoe. Welche Mittel und Wege gibt's?
Also eine ganz einfache erste Maßnahme könnte sein, dass man sich ein höheres Kissen besorgt oder zwei Kissen übereinander legt und das Bett vielleicht auch hochstellt, wenn das möglich ist. Weil wer auf dem Rücken schläft, bei dem fällt der Zungenrand im Schlaf nach hinten und blockiert dann die Atemwege. Und wenn man aufrechter schläft, also so ein bisschen höher, dann arbeitet man sozusagen der Schwerkraft entgegen und dann bekommt man auch mehr Luft.
Also das ist eine ziemliche Low-Tech-Möglichkeit, so ein Bettumbau. Das sollte einfach zu bewerkstelligen sein.
Das kann aber ganz gut helfen erstmal. Eigentlich bei Apnoe ist es besser, wenn man auf der Seite schläft oder auf dem Bauch, weil dann die Zunge halt nicht so leicht nach hinten fällt. Und manche Menschen, die jetzt eben auf dem Rücken schlafen, vor allem, die nähen sich so einen Tennisball in den Rücken, in den Schlafanzug rein. Und dann, das verhindert eben, dass sie sich in der Nacht auf den Rücken drehen, weil halt dieser Ball so unangenehm ist.
Oh, das sage ich als passionierte Rückenschläferin. Von daher, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Weil müsste ich mich jetzt umtrainieren sozusagen?
Das Umtrainieren ist wahnsinnig schwer. Das schafft man nicht unbedingt. Da braucht man schon längere Zeit, weil das ist halt eine alte Gewohnheit.
Ja.
Es gibt auch sogenannte Lagerungshilfen, die senden einen Vibrationsalarm aus, wenn man sich auf den Rücken drehen will. Das hilft vielleicht auch.
Mhm.
Und es gibt auch noch ganz andere Hilfsmittel, zum Beispiel manche probieren solche Nasenpflaster aus, die klebt man so oben auf die Nase, dann zieht es die Nasenflügel leicht nach oben.
Gut, also das sind ja so, okay, Tennisbälle als ja, medizinisches Hilfsmittel, habe ich vorher auch noch nicht gehört. Nasenpflaster, das fällt aber für mich auch unter die Kategorie ja so Low-Tech. Wenn ich sage, okay, statt Low-Tech, No-Tech, kann ich eine Schlafapnoe auch selbst beeinflussen, damit es besser wird, also ganz ohne Hilfsmittel?
Ja, wie schon erwähnt, also auf den Alkohol zu verzichten, auch aufs Rauchen verzichten, das ist ein wichtiger Punkt. Und außerdem, naja, Gewicht reduzieren. Das Hauptrisiko für Schnarchen und auch für diese Atemaussetzer ist eben sehr starkes Übergewicht, weil sogar die Zunge lagert Fett ein und es kann zu so einer Art Speckzunge kommen, klingt furchtbar, aber diese Speckzunge, diese dicke Zunge, die drückt dann mit ihrem Gewicht auch wieder gegen die Atemwege.
Okay, also ich halte fest, Möglichkeit Nummer eins, Low-Tech, höheres Kissen, Tennisbälle als Hilfsmittel für eine veränderte Schlafposition, Nasenpflaster. Oder man probiert es eben mit der Verringerung der Risikofaktoren. Aber Möglichkeit Nummer zwei, die sehe ich schon hier stehen, die hast du ins Studio heute mitgebracht. Was ist denn da dieser weiße Kasten, den du vorhin noch an den
Strom... Ich habe schon eingeschaltet.
Richtig, genau. Ja. Das ist ein weißer Kasten mit einem Schlauch dran und einem Mundstück. Also A, was ist das? Und B, was macht's?
Also das ist eigentlich der Goldstandard bei der Behandlung von Apnoe. Das ist dieses Atemgerät für die sogenannte CPAP-Therapie. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure.
Also
das haben wir jetzt gerade gehört.
Raus.
Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck. Und Patientinnen und Patienten, die tragen nachts so eine Maske über der Nase oder auch über Nase und Mund. Die hier jetzt, genau, das sind doch so Nasenlöcher und so eine ganz weiche Silikonmaske ist das.
Ja, und so ein Kopfstück, aber
genau,
wie gesagt.
Genau, und hinten ist so ein Gummiteil, das geht über den Kopf dann.
Damit das nachts nicht verrutscht.
Und es fächert einem sozusagen Luft zu.
Und wie funktioniert das genau? Wie gesagt, du hattest das eben schon eingeschaltet, da kommt Luft raus.
diese CPAP-Maschine funktioniert, weil da in dem Kasten sich ein elektrischer Kompressor befindet und der saugt einfach die Umgebungsluft an und pumpt dann kontinuierlich mit einem leichten Überdruck Luft über diesen Schlauch dann in die Atemmaske. Und wie hoch der Druck ganz individuell sein muss, das steuert der Computer im Innern. Durch den dauernden Luftstrom bleiben nämlich die Atemwege dann offen. Und mit dem Gerät haben Betroffene, laut mehrerer Studien, etwa 80% weniger Atemaussetzer, schlafen also ruhig und bekommen ausreichend Sauerstoff. Und es gibt Sensoren im Gerät, die ständig eben die eigene Atmung messen und der Motor passt dann die Leistung exakt an. Und so kann man dann ohne Mühe ausatmen. Vorne in der Maske ist auch so ein Loch, dass die Luft wieder rauskommt. Man muss das ausprobieren, ob man damit zurechtkommt. Und wenn ja, dann ist alles prima, weil man eben kaum mehr Atemaussetzer hat, sofern die Maske halt nicht verrutscht in der Nacht.
Du hast es mir ja schon vorher erzählt, dass du selbst mit Apnoe zu tun hast und dich dann auch in die Recherche eben gestürzt hast. Und dann natürlich, ja, hast du auch diese Maske schon mal ausprobiert.
Ja, ich habe mich da 4 Wochen lang damit rumgeplagt, immer wieder jede Nacht. Aber das ging bei mir überhaupt nicht. Also ich schlafe auf dem Bauch und habe den Kopf mal auf der einen, dann auf der anderen Seite und mit der Maske auf der Nase. Also ich hatte nur so eine Nasenmaske, die schon mal angenehmer ist, wie so eine, die über Nase und Mund geht. Aber trotzdem ist es unangenehm, weil man sich halt nicht mehr bewegen kann. Und wenn man auf dem Bauch schläft, ja, dann nervt es einfach.
Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten gegen die Schlafapnoe oder was bei Schlafapnoe helfen kann. Also falls die Maske und diese CPAP-Therapie keine Option ist oder eben nicht gut funktioniert, welche Alternativen stehen mir denn da noch zur Verfügung?
Also ganz neu ist ein Medikament, das einen Hirnnerv unterstützt. Und zwar den, der die Zungen- und Rachenmuskulatur steuert. Und diese Tabletten, die können helfen, dass Atemwege im Schlaf offen bleiben. Allerdings ist dieses Medikament noch gar nicht zugelassen. Immerhin ist es in der Phase-3-Studie in den USA schon getestet.
Das heißt mit Menschen.
Also, es wurde schon an Betroffenen ausprobiert. Und es gab aber auch früher schon einige Versuche, solche Arzneistoffe zu entwickeln, aber das hat leider nie geklappt. Und dieser bestimmte Hirnnerv, dieser AD109 heißt der kann auch noch auf andere Weise beeinflusst werden, nämlich mit einem Zungenschrittmacher.
Das klingt, wenn du mir den Ausdruck verzeihst, ziemlich wild. Also ist es wie so ein Herzschrittmacher nur für die Zunge?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Das ist für alle, die jetzt mit dieser Maske nicht zurechtkommen und die eben eine starke Apnoe haben. Auch dieser Zungenschrittmacher, der zeigt in Studien eine sehr gute Wirkung. Bei 90% lässt das Schnarchen dann nach. Aber dafür ist halt eine Operation notwendig. Es wird ein kleines Gerät unter dem Schlüsselbein implantiert und das Gerät liefert per Batterie Strom und Impuls, ähnlich wie eben bei einem Herzschrittmacher. Und dann gibt's noch eine feine Manschette, die den Unterzungennerv umschließt. Und das wird dann unterhalb des Kinns eingesetzt und damit wird der Nerv dann stimuliert. Und außerdem ein Mini-Atemsensor, der kommt auch noch zwischen die Rippen. Der misst nachts die Atembewegungen im Brustkorb. Aber von außen sieht man gar nichts. Also diese Implantate, die sind alle unter der Haut.
Also es klingt jetzt aber trotzdem nach einem aufwendigen operativen Eingriff. Für wen sind denn solche Zungenschrittmacher dann geeignet? Also welche Menschen bekommen die und funktioniert das?
Ja, das funktioniert ganz gut, wie gesagt, bei 90%. Und geeignet ist es für alle, die eben eine starke Schlafapnoe haben. Das heißt Menschen mit 15 bis 65 Atemaussetzern pro Stunde. Und in Deutschland haben geschätzt schon mehrere tausend Patienten so einen Zungenschrittmacher, einen Hypoglossus-Stimulator.
Der Zungenschrittmacher, dieser Hypoglossus-Stimulator, wie läuft es dann konkret ab? Abends, ich möchte ins Bett gehen und was mache ich dann? Legt der automatisch los oder muss ich einen Knopf drücken?
Ja, natürlich. Also da hat man so eine Funkfernbedienung bei sich und die schaltet man ein. Und der Atemsensor registriert dann, wenn der Körper ansetzt, Luft zu holen. Und genau in dem Moment sendet der Generator ein Signal an die Stimulationselektrode. Und so wird dann der Zungennerv aktiviert. Die Zunge wird leicht angespannt, um eben zu verhindern, dass sie erschlafft und in den Rachen fällt. Und somit bleiben dann die Atemwege frei. Auch das Schnarchen bleibt aus. Also viele sind da ganz zufrieden mit dieser Methode.
Ja, trotzdem ein großer chirurgischer Eingriff. Können ja Chirurginnen und Chirurgen dann noch auf andere Art und Weise helfen?
Also wer jetzt die Maske nicht verträgt und wer jetzt vielleicht auch Angst hat vor diesem Zungenschrittmacher, es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass man überschüssiges Gewebe im weichen Gaumen oder am Gaumensegel operativ entfernt und das Gaumenzäpfchen auch dabei strafft. Wenn man so einen Eingriff macht, dann werden meistens auch die Gaumenmandeln etwas verkleinert oder rausgenommen, weil auch das wieder die Atemwege eben offener und freier macht.
Also ich fasse mal zusammen, es gibt diese Low-Tech-Möglichkeiten, dann gibt es diese CPAP-Therapie, der Goldstandard, hattest du gesagt, bei der Behandlung von Schlafapnoe. bis hin eben zum chirurgischen Eingriff. Also da ist relativ viel dabei. Gibt es noch weitere Hilfsmittel gegen die Schlafapnoe? Und ich frage vor allen Dingen deshalb so offen, weil ich schon sehe, dass du eine Box mitgebracht hast, die mich frappierend an die Box erinnert, die ich als Jugendliche von meinem Kieferorthopäden bekommen hatte.
Genau, so ähnlich ist es auch. Ich mache die mal auf. Da ist eine Zahnschiene drin. Die sieht so aus. Ist aus Kunststoff und ist verbunden oben und unten mit so Edelstahlscharnieren. Diese Schiene hat eben den Vorteil, dass man dann damit in der Nacht besser atmen kann. Das nennt sich Protrusionsschiene oder auch Unterkieferschiene. Und diese Schiene verlagert eben den Unterkiefer leicht nach vorne. Und dann bleibt der Rachen offen und das Schnarchen hört auch auf. Aber so eine Schiene kommt erst in Frage, wenn eben auch das Atemgerät, wenn man das probiert hat und wenn man das nicht möchte oder wenn es irgendwie nicht funktioniert hat. Also wie gesagt, dieses Gerät bei Schlafapnoe hat immer den Vorrang. Das ist sozusagen der Goldstandard.
Und alles andere, CPAP-Therapie,
genau, das ist das, was man als erstes macht, wenn erwiesen ist, dass jemand Schlafapnoe hat. Und alles andere, was wir besprochen haben, sind dann noch andere Möglichkeiten, eben auch diese Schiene. Ja, ich habe noch eine andere Idee, nämlich es gibt auch nette Hilfsmittel, zum Beispiel wenn man Didgeridoo spielt oder Alphorn bläst.
Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet.
Oder wenn man überhaupt Blasinstrumente spielt, auch das trainiert die Rachenmuskeln, Trompete oder Klarinette machen das auch.
Blockflöte? Hoffentlich nicht.
Ja, die ist natürlich jetzt nicht so, da hat man nicht so einen Druck drauf. Aber
okay, also der Druck ist entscheidend.
Genau, man muss da einfach trainieren und jeden Tag ein bisschen spielen. Und dann wird das hier hinten auch wieder ein bisschen straffer im Rachen. Und ja, somit kann man zwar keine schwere Apnoe in den Griff bekommen, aber sowas Leichteres kann man damit schon ganz gut unterstützen.
Und das macht vielleicht auch mehr Freude, als sich einen Tennisball in den Schlafanzug an den Rücken zu nähen.
Ja.
Ja, es ist ja definitiv so, man kann eine ganze Menge gegen Schlafapnoe unternehmen, aber es klingt für mich schon so, als müsste man sich durch ein paar Dinge durchtesten, bis man vielleicht das Richtige gefunden hat. Aber Vero, du als Betroffene, darf ich fragen, wie komme ich überhaupt erstmal da drauf, dass ich an einer Schlafapnoe leide? Weil man merkt es ja selber nicht. Und wenn man morgens wie gerädert aufwacht, da würden mir jetzt erstmal auch tausend andere Dinge einfallen, warum das so ist. Da würde ich nicht sofort an Schlafapnoe denken. Also wie merke ich das?
Also manchmal merkt es der Partner oder die Partnerin, dass da jemand neben einem plötzlich nicht mehr atmet und dann mit so einem Röchelgeräusch wieder aufwacht. Klar, diese Tagesmüdigkeit kann ein Indiz sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Auch der Blutdruck, wenn der sehr hoch ist, dann sollte man eh mal zum Arzt gehen. Menschen mit Schlafapnoe, die haben auch oft Kopfweh in der Früh, der Mund ist ganz trocken, die schwitzen auch nachts ganz viel, weil diese Atemaussetzer eben zu Panik führen. Das alles sind Warnsignale. Und so eine moderne Smartwatch, die kann auch Hinweise liefern. Also, aber Klarheit liefert dann am Ende eigentlich nur die Schlafmedizin.
Also, du hast mir heute von vielen technischen Tricks und Mitteln und Wegen erzählt. Aber gibt's denn ein Mittel, das garantiert und am besten gegen Schlafapnoe hilft?
Also was wohl offenbar am besten hilft, ist dieser Zungenschrittmacher. Das hat erstaunliche Ergebnisse, aber auch ein schwerer, großer operativer Eingriff. Ja, und das ist auch noch nicht so lange erprobt. Die Maske, die gibt es schon lange, aber die hilft ja nicht allen. Das ist eben der Standard eigentlich, aber viele kommen halt damit nicht so klar. Und dann gibt es eben noch so kleinere Sachen wie eben diese Schiene oder wie ein höheres Kissen, der Tennisball im Rücken. Und je nachdem, wie gravierend alles ist, ja, kann auch das eine oder andere helfen. Man muss also viel ausprobieren.
Dann, liebe Vero, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das war's für diese Folge des IQ-Podcasts über Schlafapnoe, den Atemstillstand in der Nacht und was Betroffene dagegen tun können. Die Quellen für diese Folge haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr auch Mittel und Wege, um uns zu kontaktieren, via E-Mail und WhatsApp. Schreibt uns, wir freuen uns, von euch zu hören. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal.